SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Über die 200-jährige bewegte Geschichte des Börsenvereins des deutschen Buchhandels haben wir gerade schon viel erfahren, nachzulesen in dem Band Zwischen Zeilen und Zeiten. Der Börsenverein blickt aber auch in die Zukunft. Am 5. und 6. Juni findet in Berlin der große Jubiläumskongress Neue Kapitel statt. Eröffnet wird er mit einer Keynote von Robert Habeck und natürlich von der Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friedrichs. Und ich freue mich, dass sie jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Frau Schmidt-Friedrichs.
Guten Tag, Frau Höfe.
Ja, am Anfang des Börsenvereins, vor 200 Jahren, da standen vor allem wirtschaftliche Interessen. Die gibt es natürlich immer noch. Aber was sind denn darüber hinaus die großen kulturellen und politischen Themen, die die Branche heute bewegen? Was wird den Kongress Neue Kapitel vor allem beschäftigen?
In dem Kongress geht es genau darum, was der Titel sagt, neue Kapitel aufzuschlagen, nach vorne zu schauen, mutig die Zukunft quasi zu ermöglichen, zu umarmen. Einige Themen sind seit 200 Jahren ähnlich, aber was uns vor allem jetzt beschäftigt ist, das Buch leistet damals wie heute einen wirklich elementar wichtigen Beitrag für Bildung, Meinungsbildung und gesellschaftliche Verständigung und damit ehrlich gesagt für nichts weniger als für die Demokratie. Dazu ist es natürlich extrem wichtig, dass die Menschen lesen können, sprich Leseförderung beschäftigt uns als Vorstand auch unter den Top 10 unserer To-Dos. Der Einsatz für die Freiheit des Wortes und eine lebendige Debattenkultur liegt uns am Herzen. Dafür hat der Börsenverein die Woche der Meinungsfreiheit vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und natürlich kommt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels letztes Jahr an Herrn Applebaum ein Punkt dazu, an dem all das sichtbar wird.
Welche Rolle wird denn künstliche Intelligenz auf dem Kongress spielen? Das ist ja schon so die Herausforderung der Stunde. Welche Chancen und welche Risiken sehen Sie denn angesichts der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz für den Buchmarkt?
Ich fange mal mit den Chancen an, weil ich immer finde, das sollte man als erstes sehen. Verlage setzen künstliche Intelligenz sehr unterschiedlich bereits seit langem ein. Erste Verlage bauen ihrerseits künstliche Intelligenzen und erschließen damit ihren KundInnen und LeserInnen das gesamte Know-how, was in den Verlagsarchiven quasi schlummert. Da sind dann aber auch so Dinge, an die man erstmal nicht denkt, wie Auflagenplanung, die natürlich KI unterstützt wird, wie die Prüfung von Lizenzangeboten, wenn man kein Polnisch kann, kriegt aber aus dem Polnischen ein Angebot, das man dann nicht als finale Übersetzung, aber erstmal, um reinzuschauen, um zu verstehen, KI nutzt. Dann kommen aber natürlich auch die Gedanken oder Sorgen und die betreffen das Einlesen von unendlich vielen urheberrechtlich geschützten Inhalten, ohne dass die UrheberInnen und die Verlage dafür bis jetzt auch nur einen Cent an Honorar, und Honorare kommt ja von Ehren, hat also nicht nur mit Geld, sondern auch mit Anerkennung zu tun, gesehen haben. Und da gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf und das ist auch eine der zentralen Forderungen an die Politik.
Genau, damit wendet sich der Börsenverein ja auch an den neuen Kulturstaatsminister, unter anderem damit, dass die Urheberrechte in Zeiten von KI gewahrt werden müssen. Wolfram Weimer, der hat eine längere Liste bekommen. Ein weiteres Anliegen ist so eine Art strukturelle Verlagsförderung. Gerade die kleinen unabhängigen Verlage, die kämpfen ja sehr mit steigenden Produktionskosten, mit sinkenden Auflagen und auch mit dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch große Verlagshäuser. Wie könnte denn da eine bessere Unterstützung aussehen?
Also es gibt ja bereits etliche Verlagspreise auf Landesebene. Das ist alles super toll, aber es ist natürlich nichts, womit Sie zur Bank gehen können und sagen, ich hätte gern mal einen Kredit, ich kriege auch ganz sicher den Verlagspreis da und da. Da sagt der Banker, nett, nice try. Insofern hoffen wir oder fordern eine dauerhafte, langfristig wirkende und vor allem eben auch planbare Verlagsförderung nach klar definierten und objektiven Kriterien. Und da geben im deutschsprachigen Raum Österreich und die Schweiz gute Beispiele vor. Also das gibt's und das ist machbar und das ist auch bei uns machbar.
Und wie sieht's mit den unabhängigen Buchhandlungen aus? Die haben ja auch zu kämpfen, aber die haben auch ja eine ganz wichtige Rolle, gerade in den kleineren Städten als Orte des freien Diskurses und des Austauschs. Was kann man für die tun, damit die überleben?
Also da muss ich als erstes sagen, der Buchhandel hat wirklich eine immense Bedeutung, zum Beispiel auch für die Belebung von Innenstädten. Buchhandlungen waren nie nur Orte des Kaufens und Verkaufens, sondern immer Orte der Begegnung. Und die BuchhändlerInnen in Deutschland machen das fantastisch. Da gibt es schon ein ganz, ganz probates und tolles und erprobtes Mittel, nämlich den Kulturpass, der die Menschen zum einen wieder zum analogen Einkaufen bringt, also auch zu dem Erlebnis des Kaufens bei echten Menschen in echten Innenstädten, die sie dann beleben. Und mehr als die Hälfte oder knapp mehr als die Hälfte der Investitionen, die mit dem Kulturpass getätigt wurden, entfielen auf Bücher. Also das heißt, das ist erprobt, das ist schon da, das muss man eigentlich nur weitermachen.
Ja, Sie sprechen den Kulturpass an, den gibt es jetzt seit 2 Jahren. Das ist dieser 200-Euro-Gutschein für 18-Jährige. Und Sie sagen es, davon hat die Buchbranche ja überdurchschnittlich profitiert. Heißt, die jungen Menschen kaufen häufig Bücher von diesem Geld. Sie können ja auch Kinotickets kaufen. Aber Bücher schneiden gut ab dabei. Das sind, seien wir ehrlich, wahrscheinlich nicht unbedingt Kafka und Goethe, die kaufen, sondern auch sehr viele Comics. Aber das ist auch okay, immerhin. Wie geht's denn weiter mit dem Kulturpass? Was wünschen Sie sich da auch von Herrn Weimer?
Ja, also gerne weitermachen. Es war ja eine kurze Zeit sogar mal im Gespräch, ob das auch für die 17-Jährigen möglich ist. Mhm. Jetzt will ich nicht unverschämt werden, wenn das für die nächsten Jahre für die 18-Jährigen gesichert wäre, wäre ich schon ganz zufrieden. Und zu Kafka und Goethe, ich glaube ja ganz intensiv, dass wer gelernt hat, sequenziell zu lesen, wirklich einzutauchen in so einen Inhalt und das auch als ein störungsfreies, intensives Erlebnis wahrzunehmen. Ich finde die Einstiegslektüre gar nicht so wichtig, was da kommt, sondern dass das Lesen praktiziert wird.
Ja, der Kulturpass ist ein Weg, junge Menschen für Literatur und Bücher zu interessieren. Das ist eine Aufgabe, die immer wichtiger und auch vermutlich immer schwieriger wird. 1/4 aller Kinder in Deutschland kann bei Abschluss der Grundschule nicht richtig lesen. Das kam bei der letzten IGLU-Studie raus. Braucht es da nicht doch noch sowas wie eine ganz neue flächendeckende Leseförderstrategie?
Unbedingt. Das ist ganz, ganz, ganz zentral. Und das sage ich jetzt gar nicht nur für die Branche, sondern auch weit darüber hinaus. Wer nicht lesen kann, hat weniger soziale Teilhabe. Wer weniger soziale Teilhabe hat, macht weniger Karriere und fühlt sich auch in einem Land weniger vernetzt. Und das hat wirklich etwas mit unserem Miteinander zu tun. Und da ist ein föderaler Flickenteppich auch nicht genug. Das braucht einen nationalen Ansatz. Da müssen wir von guten Erfahrungen, ob aus Ländern, aus Städten, egal, lernen und die sofort in der Wirtschaft, würde man sagen, ausrollen national. Die Erfahrungen sind da, die Studien sind da. Da fehlt's am Machen und das ist ganz, ganz elementar wichtig.
Was kann denn der Börsenverein da ganz konkret tun, um das zu befeuern und beflügeln?
Also zum einen macht der Börsenverein zusammen mit der Stiftung Lesen intensivst die Politik und die Gesellschaft darauf aufmerksam, wie wichtig das ist. Das ist eben kein nice to have, sondern es ist wirklich eine elementare Kompetenz. Zum anderen machen wir mit dem Vorlesewettbewerb, mit dem Welttag des Buches, mit Ich schenke dir eine Geschichte. Also da gibt es etliche Initiativen, die Menschen möglichst früh ans Buch heranführen. Wie gesagt, da immer im Schulterschluss, da ist nicht der Börsenverein ein Solitär, sondern der Börsenverein versteht sich da als ein wichtiges Puzzlestück in einem sehr, sehr wichtigen gesellschaftlichen Puzzle.
Es gab vor kurzem einen Jubiläumsempfang des Börsenvereins in Leipzig und da hat die Publizistin Maya Göpel ganz eindrucksvoll von der besonderen Autorität gesprochen, die Bücher nach wie vor ausstrahlen. Bücher seien immer noch die ideale Formgebung, um eine Sache zu durchdringen und sich Zusammenhänge anzueignen. Etwas Längeres lesen zu dürfen, meinte sie, ist Luxus. Man checkt sich aus allem aus. Und das klang bei Ihnen vorhin auch schon so ein bisschen an. Und liegt da vielleicht dann doch auch der Schlüssel für die Zukunft des Buches?
Ich bin ganz, ganz sicher, dass je mehr Ablenkung wir haben, je mehr ständig irgendwelche Push-Nachrichten auf den Handys auftauchen Und je mehr wir als Gesellschaft ja verlernen, uns zu konzentrieren, überhaupt einen komplexeren Zusammenhang noch zu erfassen, umso mehr wird das, ich würde es jetzt nicht Luxus nennen, denn Luxus klingt so abgehoben. Ich würde es eher nennen, ein elementar menschliches Bedürfnis, wirklich einzutauchen, wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Das ist eine Bereicherung meines emotionalen und in der Folge dann auch rationalen Spektrums auf die Welt.
Vielen Dank, Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Zum 200-jährigen Jubiläum des Börsenvereins findet am 5. und 6. Juni ein großer Kongress in Berlin statt. Neue Kapitel heißt er. Mit dabei sind unter anderem Robert Habeck, Sebastian Fitzek, Miriam Meckel und viele andere, die dann über die Zukunft des Buches und der Buchbranche diskutieren werden.